Zielführend, der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich. Damit Sie verstehen, warum manche Menschen anscheinend mühelos ihr Ziel erreichen, während andere noch mit mächtigen Stolpersteinen kämpfen. Hier erhalten Sie wichtige Impulse für Ihre erfolgreiche Zukunft.
Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Success Journey, dem Podcast mit Tipps, wie Sie erfolgreich Ihre Ziele erreichen. Mein Name ist Claudia Hubrich und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Heute habe ich wieder einen ganz spannenden Gesprächspartner, nämlich Dr. Frank Hagenow. Er ist promovierter Psychologe mit den Schwerpunkten Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologie. Er führt Seminare für Führungskräfte durch und begleitet Topmanager in Coachings. Und er sagt, dass wenn eine Führungskraft langfristig Erfolge erzielen und kompetente Mitarbeiter an sich binden möchte, man da nicht in die Psychotrickkiste greifen darf. Lieber Frank, erst einmal ein ganz herzliches Willkommen und schön, dass du heute mit dabei bist.
Ja, hallo, freut mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Frank, verrat doch mal bitte unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was hat es denn mit dieser Psychotrickkiste so auf sich?
Naja, also ich bin ja lange Zeit auch als Trainer und Coach unterwegs gewesen und oftmals ist das so, dass Anfragen kommen, weil irgendwo die Hütte brennt, sonst würde man bei mir nicht anrufen. Und dann dauert es gar nicht so sehr lange, dann kommt irgendwann mal mehr oder weniger unverblümt, dann so die Anfrage, haben Sie nicht als Psychologe vielleicht den ein oder anderen Kniff oder Trick für uns? Damit müssten Sie sich doch auskennen, damit wir jetzt hier unsere Mitarbeiter wieder geschmeidig auf Spur kriegen. Ich sage das mal so mit meinen Worten. Und das heißt also, da ist oftmals, schwingt so etwas mit, wie Psychologie ist so die Blackbox, wo Dinge passieren, die man nicht so richtig weiß und versteht, aber mit denen man möglicherweise Menschen auch manipulieren kann. Mhm. Und da erhoffen sich manche dann von mir Tricks und Tipps, wie sie halt ihre Ziele wieder durchsetzen können. Also das ist so das, womit ich oftmals konfrontiert war oder bin. Und dann dort etwas dagegen zu setzen und zu sagen, nee, halt, also so funktioniert das eigentlich gar nicht. Und wenn es so funktionieren würde, dann bin ich der falsche Mann, weil so will ich gar nicht arbeiten. Das ist nicht mein Menschenbild und mein Verständnis von Tätigwerden. Mhm. Und so ist das mit den Psychotricks entstanden und so ist dann letztendlich auch das Buch entstanden, was ich geschrieben habe, was ja auch Führen ohne Psychotricks heißt und im Untertitel mit Anstand und Ethik Menschen gewinnen, mhm. wo es eben darum geht, einerseits psychologische Tricks, psychologische Mechanismen zu benennen, erkennen zu können, aber eben auch zu schauen, was sind eigentlich so die Folgeerscheinungen, die Risiken und Nebenwirkungen, wenn ich versuche, meine Mitarbeiter zu manipulieren.
Ja, ich glaube, das ist so, also da sind viele Menschen, also ich würde mich da auch gar nicht ausschließen wollen. Also man sucht eben, wie du schon gesagt hast, nach der schnellen Lösung. Wenn ich so überlege, es gibt ja auch so ganz viele Bücher, ne? Also wie ich in 10 Schritten weiß, was mein Gegenüber denkt oder manipulieren kann, etc. pp. Es ist erstmal eben die schnelle Lösung und ich glaube, können wir auch vorstellen, auf eine Art für viele Menschen sympathisch, aber ja, du sagst auch, es hat Nebenwirkungen.
Ja, also die das Thema Manipulation betrifft uns ja überall und begegnet uns auch überall. Jede Werbung manipuliert, jeder Supermarkt versucht mit psychologischen Mechanismen und Tricks, dich möglichst lange in seinem Laden zu halten, dich in eine gute Stimmung zu versetzen und zu schauen, dass du möglichst viel dort einkaufst dann am Ende des Tages. Am besten sogar viel mehr, als du eigentlich ursprünglich vorgehabt hast.
Absolut.
Und das funktioniert ja komischerweise. Also deshalb werden psychologische Tricks ja oftmals auch angewendet, weil sie oftmals wirklich auch Wirkung haben und funktionieren. Und ja, nichts ist so überzeugend wie Erfolg. Ja? Ja. Nur, wie du schon sagst, es geht oftmals eben um den langfristigen Erfolg und die langfristige Perspektive, die für Unternehmen einfach oftmals wichtig ist, auch gerade für Führungskräfte, gar nicht so sehr auf der Mitarbeiter, unteren Mitarbeiterebene, sondern eher, wenn es um Vorstände geht, um Manager, die tatsächlich auch mit einer Vision ihr Unternehmen in die Zukunft führen wollen.
Kannst du dann, Frank, einfach mal so uns eine Idee geben? Was wäre denn so ein Psychotrick, wo du sagst, das erlebst du viel in Organisationen, aber dass man das eben genau nicht machen sollte?
Also es gibt ja ganz, ganz unterschiedliche Arten von Einflussnahme. Und ich verstehe psychologische Tricks oder Psychotricks immer als etwas, wo man versucht, sich einen persönlichen Vorteil, manchmal auch eben zum Nachteil des anderen zu verschaffen und den anderen zu manipulieren für seine Interessen, ohne dass der das so richtig mitbekommt. Okay. Also man muss immer, finde ich, unterscheiden. Letztendlich ist ja jede Art von Kontakt und jede Art von Kommunikation ist immer mit irgendeiner Absicht verbunden. Also wir wollen ja immer irgendetwas, sonst würden wir ja nicht reden, sonst würden wir ja nicht handeln, sondern wir haben ja oftmals eine Absicht dahinter. Und insbesondere im Bereich Führung ist das ja ganz, ganz, ganz wichtig. Da geht es ja immer auch um Ziele, um das Erreichen von Zielen.
Absolut.
Also das ist völlig normal. Interessant wird es eben dort, wo es manipulativ wird, ohne dass der andere das merkt. Und das fängt an bei kleinen Flunkereien und geht bis hin zum konkreten kriminellen Betrug. Da ist die Bandbreite sehr, sehr groß. Aber also ein Trick, der oftmals angewendet wird, ist, dass zum Beispiel etwas angedroht wird oder auch im positiven Sinne etwas in Aussicht gestellt wird. Eine Belohnung, eine Gehaltserhöhung, eine Beförderung, irgendetwas Positives, wo der Absender in Wirklichkeit aber schon sehr, sehr genau weiß, in dem Moment, wo er es ausspricht, dass das nicht eintreffen wird. Also, sondern es geht nur darum, eine Motivation zu schaffen, um dort den anderen zu veranlassen, etwas zu tun. Mhm. Obwohl völlig klar ist, dass das, was ich ihm jetzt in Aussicht stelle, sowohl positiv als auch negativ, in Wirklichkeit nicht eintreten. Wie wenn man Kindern mit der Rute vom Weihnachtsmann droht oder sowas. Mhm. Ja, ich wüsste noch gar nicht mal, dass irgendwo ein Weihnachtsmann mal ein Kind verhauen hat. Aber diese Drohung ist immer sehr, sehr omnipotent dann.
Ja.
Und ich habe in meinem Vortrag, den ich zu diesem Thema halte, habe ich ein Beispiel aus dem österreichischen oder aus dem Ostalpenraum. Dort gibt es nämlich auch den Nikolaus. Ja, natürlich, klar. Und der Nikolaus bringt Geschenke für die braven Kinder. Okay. Und der hat aber dort einen Kollegen noch mit im Schlepptau. Und das ist der Krampus. Okay. Und der Krampus ist eine sehr, sehr finstere Gestalt, sozusagen der Gegenspieler vom Nikolaus. Der ist ein, also wenn man die sieht, dann sind das so Zottelwesen, die man kann sich vorstellen, so wie Herr der Ringe-Trilogie, weißt du, wenn die
ich kenne das unter Knecht Ruprecht.
Nee, der Knecht Ruprecht ist ja eigentlich der, den wir so als Nikolaus kennen, sondern es geht eher um den, der praktisch ihn begleitet.
Okay.
Und obwohl es könnte sein, dass das, wenn du das so sagst, es könnte sein,
dass das auch bei uns war das als Kind eine finstere Gestalt. Und
ja, okay, dann ist das wahrscheinlich
nicht der Nikolaus gemacht, sondern diese...
Ja, also dann ist das wahrscheinlich so, dass das das Pendant dazu ist und die Drohung, die dort also bei den Kindern auftaucht, ist eben der Krampus, der kommt mit einem Sack und wenn du unartig gewesen bist, dann kommt der und dann steckt der dich in den Sack und dann verhaut er dich dort, also wenn du in einem Sack steckst und so, ja.
Mhm.
Und Und es gibt so Umzüge, wo diese Krampusse dann durch die Stadt berserkern, wild mit Glocken und Ketten behangen und in Fellkostümen und mit Hörnern, also ganz gruselig. Und wenn du bei so einem Umzug dabei bist, dann findest du auch immer Kinder, die das ganz, ganz grauenvoll finden, die weinen und schreien am Straßenrand und so. Also mit dem kann man ganz gut arbeiten, wenn man Angst verbreiten möchte. Mhm. Und das funktioniert in Unternehmen eben auch. Dort wird eben auch oftmals Angst verbreitet, weil man nicht genau weiß, was passiert, wenn ich mich so oder so verhalte. Und das sind alles Mechanismen, um Mitarbeiter auf Spur zu bringen oder sie dort zu halten. Was Führungskräfte oftmals eben nicht berücksichtigen, ist, dass da, wo die Angst steigt, letztendlich die Achtung sinkt. Und
absolut.
Wo die Achtung sinkt, da sinkt natürlich auch der Respekt und es sinkt die Bereitschaft und die Motivation. Und dann steigen Fehlzeiten und dann steigen die Momente, wo Menschen in die innere Kündigung gehen oder auch in die äußere.
Die Rache des kleinen Mannes, ne, die da kommt.
Ganz genau.
Ich muss sagen, ich musste wirklich schmunzeln, als ich dein Buch gelesen habe, und da schreibst du ja von dem sogenannten großen Ausrastelli.
Ja, genau.
Also, wo ich so dachte, den kenne ich. Also es ist ein Vorstand eines mittleren Unternehmens im süddeutschen Raum. Ich nenne natürlich jetzt nicht den Namen, aber ich habe sowas noch nie erlebt. Der quasi, ich weiß nicht, ob er es heute immer noch macht. Ich habe dann irgendwann den Beratungsauftrag abgegeben, weil ich dachte, das ist so geht's einfach nicht in Sachen mangelnder Wertschätzung. Aber das war immer das Gleiche. Man kam quasi, man hat einen Termin bei ihm gehabt und vorher, also die Tür war dann zu, und dann hörte man diesen Menschen laut schreiend, zwar egal, wer da war, ob das der Leiter von Sales war oder der aus Logistik oder... Es wurde immer nur geschrien, und es ist genau das, also wirklich so richtige cholerische Wutausbrüche, Leisung, alles. Und wenn man da vor der Tür stand, war das so, oh mein Gott, also man wurde selber immer kleiner irgendwo. Und es ist genau das passiert, dass die erst waren, haben die Mitarbeiter Angst gehabt, und irgendwann merken sie, das gehört zum Programm dazu. Der Manager, mein Gegenüber, kann sich überhaupt nicht kontrollieren, und dementsprechend ist die Achtung vor ihm wirklich ins Bodenlose gesunken.
Ja. Und dann passieren ja zweierlei Dinge, nämlich diejenigen, die es sich erlauben können, die verlassen das Unternehmen mittelfristig. Manchmal nehmen die dann noch ihre guten Kollegen auch noch mit. Also du hast es auf Manager-Ebene, hast es ganz häufig diesen Mechanismus, wenn jemand das Unternehmen verlässt, und er verlässt es häufig aufgrund von Differenzen mit einer konkreten Führungskraft. Also man kann sehr, sehr klar sagen, Menschen kommen zu Unternehmen, weil sie das Unternehmen attraktiv finden. Aber wenn sie gehen, dann verlassen sie es, weil sie von der Führungskraft vergrault wurden. Dann dauert das gar nicht lange. Dann kündigt plötzlich auch der Assistent oder die Assistentin und noch der Projektmanager, der mit ihm zusammen eng gearbeitet hat, bis hin zum Fahrer, der ihn sonst immer gefahren hat. Der zieht praktisch die ganze Entourage mit. Und das Unternehmen ist gute Leute los und muss einen Haufen Geld dafür ausgeben, dafür Ersatz zu bekommen. Also das ist etwas, was einerseits passiert. Also die Guten gehen weg. Wenn es richtig schlimm läuft für ein Unternehmen, dann bleiben die Mitarbeiter. Und dann bleiben die, weil sie nicht so richtig eine Perspektive woanders sehen und arrangieren sich mit dieser herabwürdigenden Führungskultur. Aber eben, wie du schon sagst, das machen die natürlich nicht gern, und sie machen es vor allen Dingen auch nicht so ganz, ganz problemlos mit, weil wir haben immer ein Bedürfnis, sagen wir mal so, unseren Selbstwert auch wiederherzustellen. Ja, das ist so ein psychologisches Phänomen oder ein Mechanismus. Wenn wir also irgendwo gekränkt werden, dann versuchen wir, diese Kränkung und dieses Kränkungsgefühl irgendwie wieder loszuwerden. Und wo das nicht funktioniert, weil der kränkende Faktor so mächtig ist, dann versuchen wir in irgendeiner Form mit kleinen Racheakten oder mit irgendwelchen Ideen, die entwickeln wir irgendwelche Ideen, um es dem heimzuzahlen. Und das geht bis hin zu irgendwelchen Diebstählen, die dann im Unternehmen laufen, wo jemand sagt, naja, also wenn ich hier schon so schlecht behandelt werde, dann sorge ich für einen Ausgleich und dann nehme ich halt irgendetwas aus dem Unternehmen mit, was ich sonst ganz gut gebrauchen kann. Mhm. Und die haben da oftmals noch nicht mal ein Unrechtsbewusstsein, weil sie das Gefühl haben, das steht mir jetzt zu und das ist der Ausgleich für irgendeine erlittene Schmach.
Ja. Ja. Es ist interessant, mir fällt da gerade eine Geschichte ein, als ich, das ist ein paar Jahre schon her, also viele Jahre sogar da, war ich noch angestellt in einer Unternehmensberatung und der Geschäftsführer, also heißt dann in der Beratung ein Managing Partner, der hatte keine Wutausbrüche, sondern er hat etwas gemacht, was uns wirklich, also gerade uns jungen Berater, sage ich mal, verrückt gemacht hat. Er vergab immer Aufträge an die jüngeren Kollegen. Da ging es immer darum, irgendwelche Präsentationen für Kundenfragestellungen fertig zu machen. Und wenn einer von uns Jüngeren das so einen Auftrag bekam, dann fühlten wir uns erstmal extrem wertgeschätzt. Weil man auch, wenn die anderen gesagt haben, woran arbeitest du denn gerade? Ging immer, weißt du, darum, so PowerPoint-Präsentationen zu machen. Woran, ja, ich mache für den so und so. Und das war so das Gefühl der Wertschätzung. Ist ja, dann entsprechend, es war auch immer ganz knapp vom Zeitrahmen. Also man musste sich wirklich beeilen, qualitativ hochwertig das dann irgendwo aufs Papier zu bekommen. Dann ist man zu ihm hin, es passiert dann immer das Gleiche und das war eine sehr große Fallhöhe dann. Er hörte zu, vielleicht so, guckte sich's an, so bis Seite 2 oder 3. Merkte dann, er hatte viel mehr Erfahrung natürlich als die anderen. Das war nicht das, was er sich vorgestellt hat, aber im Briefing hat man das vorher auch nicht mitbekommen, sondern erst dann, als man die Geschichte selber schon rund entwickelt hatte, aus einer Meinung rund entwickelt. So, und dann nahmen wir diesen ganzen Papierstapel. Es war immer das Gleiche, drehte den um, also sprich die bedruckte Seite nach unten und fing dann an, auf diesen leeren Seiten jetzt seine Ideen zu skizzieren. Und das war jedes Mal was ganz anderes als das, was man da tagelang jetzt gemacht hat. Und ein Kollege von mir hat dann irgendwann keine 20, 30 Seiten gemacht, sondern nur 3. Und wenn man das was machst du jetzt? Und dachte, das andere ist leer, da komme ich gar nicht mehr dazu.
Ja.
Und das sind dann auch, das ist so die Rache des kleinen Mannes, uns hat wirklich funktioniert, bedeutet er dann aber auch für uns anderen umgekehrt, dass natürlich irgendwo so die Achtung entsprechend vor dieser Person, die eigentlich so viel Erfahrung hat entsprechend, die sank einfach, um zu sagen, man fühlt sich dann einfach nicht wertgeschätzt.
Ja, genau. Und wenn man jetzt das also nochmal einen Schritt weiter anguckt und sagen wir, von oben drauf schaut, wie führt dieser Mensch sein Unternehmen, dann wird dort natürlich wesentliche Arbeitskraft, wesentlich wichtige und wertvolle Arbeitskraft wird dort verbrannt. Also Menschen ja auch Zeit, Lebenszeit, Arbeitszeit, bezahlte Zeit, vom Unternehmen bezahlte Zeit investieren und letztendlich dabei gar nichts rauskommt. Ja, also die produzieren etwas für die Tonne und das Unternehmen bezahlt es aber.
Ja, und die Motivation geht natürlich auch raus. Ne? Das ist, als
das wenn ist das man, Nächste. Das ist das Nächste. Ja? Also selbst wenn du sagen würdest, okay, ich arbeite hier und ich bekomme mein Gehalt und dann arbeite ich, produziere ich halt was für die Tonne, Hauptsache mein Gehalt läuft weiter, dann ist deine Motivation aber so im Keller, dass du natürlich nur noch minderwertige Arbeit ablieferst dafür.
Absolut.
Also das heißt, du bekommst als Unternehmen eben auch für das Gehalt, was du raustust, bekommst du nichts mehr. Ja?
Frank, ich hatte so, als ich so in deinem Buch gelesen habe, das ist ja, korrigiere mich, wenn das jetzt nicht stimmt, aber es ist ja quasi für die Führungskraft geschrieben. Ne? Steht mir auch im Titel, Führen ohne Psychotricks.
Ja,
ich habe so gefragt, dieses Psychotricks, das ist ja nicht auf die Führungsebene limitiert. Also normale Mitarbeiter können genauso in diese Psychotrickkiste greifen. Also ich habe gerade jetzt neulich im Coaching mit einem Manager gesprochen, der eine Mitarbeiterin hat, die, sobald ihr was nicht passt, beleidigt wird. Das ist ein richtiger Machtkampf. Also er, ich sag jetzt mal, schawenzelt ganz, er ist also, hat überhaupt gar keinen autoritären Führungsstil und schawenzelt dann eher so um sie herum. Und für sie wird dadurch natürlich noch größer, fühlt sich noch wichtiger. Ja. Wir haben dann das Ganze so ein bisschen entknoten können, als ich dann gesagt habe, ja, aber Das ist doch die Entscheidung von Ihrer Mitarbeiterin, eine ganz bewusste, beleidigt zu sein. Da müssen Sie doch jetzt gar nicht in dieses Machtspiel damit einsteigen.
Ja, das stimmt, was du sagst. Und das ist eben auch ein Bereich, mit dem Führungskräfte konfrontiert sind, nämlich sie sind auch oftmals Opfer oder Adressat der psychologischen Tricks von außen. Natürlich versuchen auch Mitarbeiter ihrerseits Einfluss zu nehmen. Vorstände versuchen Einfluss zu nehmen. Kunden versuchen Einfluss zu nehmen. Aktionäre und so weiter. Ja. Also das heißt, du wirst ja immer auch eben mit Menschen konfrontiert, die ihrerseits eine Psychotrickkiste haben und versuchen auf unterschiedliche Art und Weise ihre Interessen durchzusetzen. Ich weiß, ich habe selber lange Zeit ja als Manager gearbeitet in der Führungsposition und ich kann mich an eine Kollegin erinnern, die hatte sich dort in diesem Unternehmen, also als Führungskraft kommst du ja oftmals in ein Unternehmen, da findest du ja ein Team vor, das kannst du dir ja nicht alles immer komplett neu stricken und aussuchen. Also die war schon sehr, sehr lange in diesem Unternehmen und hatte sich dort so eingerichtet, dass sie sagte, okay, ich bewege mich hier auf meinem Terrain und ich will eigentlich auch gar nicht viel mehr machen, sondern ich mache hier so das, was anfällt, aber eben auch nicht besonders viel mehr. Und die hatte so eine Attitüde, dass sie nach außen hin immer den überforderten Eindruck machte. Super. Also das heißt, jedes Mal, wenn du mit irgendeiner Aufgabe kamst, dann signalisierte sie, dass das eigentlich eine Zumutung jetzt ist, ja. Und letztendlich hat sie sich damit natürlich versucht, zusätzliche Arbeitsbelastung vom Hals zu halten. Ja. Und das ist etwas, was eben auch sehr subtil läuft, weil wenn du das nicht hinterfragst und reflektierst, dann funktioniert das tatsächlich, dass es dir unangenehm ist, dieser Mitarbeiterin irgendeinen Auftrag zu geben. Und dann gibst du ihn lieber jemand anderem, weil du denkst, oh, dann rollt die wieder mit den Augen und dann sagt sie, um Gottes Willen, wie soll ich das denn alles schaffen? Und nein, das kann ich alles gar nicht und so. Und du weißt sowieso, selbst wenn du den Auftrag dann erteilst, Kraft deiner Dienstklappe sozusagen, dann kommt da nicht viel bei raus, weil die Begeisterung, die hält sich da sehr in Grenzen.
Aber sie hat ja dann erstmal sozusagen gewonnen und hat Ruhe im beruflichen Alltag.
Genau. Deshalb macht sie das ja auch.
Genau.
Also das ist ja auch der Grund, warum psychologische Tricks eben angewendet werden, weil sie manchmal einfach funktionieren. Und oftmals funktionieren sie nur einmal, aber manchmal gibt es eben auch so psychologische Dynamiken zwischen Chef und Mitarbeiter. Das funktioniert immer. Ja? Also so wie der große Ausrastelli, der schreit eben immer. Das ist auch ein bisschen vorhersehbar. Man weiß nur nicht genau, wen es diesmal trifft. Aber dass die Bombe irgendwann hochgeht, ist ziemlich klar. Mhm. Und da muss man aufpassen, dass man irgendwie in Deckung geht.
Also da gibt es also so eins, ich würde sagen, so einer meiner Lieblingsartikel ist aus dem Harvard Business Review, Monkey Management, also Affenmanagement. Kennst du das?
Ja, nee, kenne ich nicht, nein.
Es geht um Folgendes, es ist eine Metapher, es sind zwei, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen von den Autoren, aber wenn man unter Affenmanagement googelt, dann findet man es ganz schnell. Und zwar geht es darum, dass ein Vorgesetzter oder Vorgesetzte eigentlich gar nicht mehr richtig so zum Arbeiten kommt, weil immer wieder die Tür aufgeht, einer aus dem Team reinkommt mit irgendeinem Problem. Mhm. Und dieses Problem wird dann bezeichnet als Affe, der quasi bei dem Mitarbeiter auf der Schulter sitzt und vom Mitarbeiter übergeben wird auf die Schulter vom Vorgesetzten.
Damit quasi
die Pflege und Aufzucht dieses Affen kümmert.
Ja, und dann hast du den Affen an der Backe sozusagen.
Genau. Und so die Frage ist dann natürlich, wie viele Affen kann ich eigentlich als Vorgesetzte so parallel auf meinem Schreibtisch überhaupt füttern, ohne dass sie mir unter den Händen wegsterben?
Ja.
Ich denke, das kennen bestimmt ganz viele Führungskräfte, dass man versucht alles und dann denkt man, ach Gott, dann mache ich es vielleicht sogar lieber selber, anstatt dem Mitarbeiter zu sagen, du warte mal, den Affen, den nimmst du bitte wieder mit. Ich kann dir Tipps geben, wie ich es machen würde, aber den bitte wieder mit. Ist so, ich denke, diese Psychotricks, die spielen ja auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Ich kenne es von einem anderen Manager, auch gerade jetzt neulich wieder gesprochen im Coaching, der wird eigentlich nur noch von seinen von seinem Team dazu eingesetzt, um irgendwelche teaminternen Konflikte zu klären.
Ja, und genau.
Wo ich teilweise denke, meine Güte, das sind Arbeitsplätze und keine Therapieplätze, um es mal
jetzt zu sagen. Genau, da hat er die Kindergärtnerfunktion dann so übernommen.
Genau. Und ich denke, da muss man sehr gut aufpassen, aber eben auf allen Ebenen, nicht nur als Führungskraft, sondern auch als Mitarbeiter, wo wer mit welchem Psychotricks jetzt um die Ecke kommt.
Ja, und das hat viel damit zu tun, das kenne ich aus meinen eigenen Coachings, die ich durchführe. Es hat viel damit zu tun, zu schauen, wo bin ich als Manager, als Führungskraft eigentlich verführbar? Also worauf springe ich an? Und wir haben alle unsere verführbaren Punkte. Das ist aus meiner Sicht ist es Quatsch zu sagen, nein, ich bin also da überhaupt nicht anfällig für gar nichts, sondern es gibt immer irgendetwas, wo wir ein Einfalltor bieten, wo man als Außenstehender andocken kann, weil wir dort einfach drauf anspringen. Also zum Beispiel, wenn ich so einen inneren Kämpfer in mir habe, ja, wenn ich so einen Macher in mir habe, den ich ja oftmals als Führungskraft auch brauche, und jemand spricht den besonders an und sagt, Mensch, Sie haben das alles so wunderbar im Griff und vielleicht bin ich dann auch, fühle ich mich auch noch geschmeichelt und gewertschätzt an der Stelle, dann springe ich möglicherweise darauf an. Oder es sind vielleicht irgendwelche anderen Schmeicheleien oder vielleicht bin ich für Geld oder für irgendwelche teuren Geschenke anfällig oder. Also wir haben da alle unsere Verführbarkeiten und es ist gut, die einfach zu kennen.
Absolut. Also, dass man es quasi auch selbst reflektiert. Ja, also ich denke, das ist ein schöner Tipp zum Mitnehmen auch, dass man wirklich selbst reflektiert und sagt, wo kann jemand den Köder auslegen, so dass ich anbeiße. Ne?
Ja, genau. Und also man sagt ja, im Englischen gibt es den Begriff it takes two to tango. Also du brauchst immer einen Gegenüber, der das Spiel auch so mitspielt, beziehungsweise du bist eben auch das Gegenüber für jemanden. Und die eigenen Anteile zu kennen, das ist total wichtig. Einfach um eben nicht in diese Psychotrickfalle hineinzustolpern.
Mhm. Ist ja vielleicht auch etwas, also das hatte ich in deinem Buch auch gelesen, quasi auf so eine sogenannte Metaebene zu gehen. Also sprich, vielleicht, ich sage das mal, im eigenen Gefühlsquark nicht so sehr drin zu sein, sondern versuchen, ein bisschen mehr Abstand zu bekommen und als Beobachter in einer gewissen Situation zu agieren, oder?
Ja, also für sich selber ist das eine. Und das andere ist, ich würde dann sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich plädiere ja sehr für ein Führen auf Augenhöhe, wie du weißt. Und auch dort ist es gut, wenn es möglich ist, mit dem Mitarbeiter zusammen auf eine Metaebene zu gehen. Also sowas wie, sagen wir mal, sich psychologische Tricks völlig daraus zu ziehen, das funktioniert manchmal gar nicht, weil im Alltag, da rutscht einem manchmal was raus, was vielleicht, wenn man es genauer anguckt, da gar nicht so sinnvoll war. Ja. Und wenn es gelingt, mit dem Mitarbeiter dann hinterher nochmal auf so eine Ebene zu kommen und zu sagen, du Mensch, mir ist da nochmal das nachgegangen und ich hatte, ich glaube, das war irgendwie nicht so gut, was ich da gesagt habe, ja, oder umgekehrt, der Mitarbeiter hat die Möglichkeit, nochmal zu sagen, du hör mal, da hast an der Stelle, da hast du aber irgendwie dich nicht so glücklich ausgedrückt oder das fand ich jetzt nicht so gut. Ja, also wenn es eine Möglichkeit gibt, wenn die Beziehung eine Möglichkeit gibt, über solche Dinge zu sprechen, dann nimmt es auch ein Stück weit den Druck, immer alles richtig machen zu müssen. Und sowas wie eine Fehlerfreundlichkeit sich auch in diesem Bereich zu gestatten und dem anderen natürlich auch zuzugestehen, das ist etwas, was eben auch auf so einer gemeinsamen Metaebene gut stattfinden kann.
Das ist ja vor allen Dingen doch auch das Prinzip der gegenseitigen Wertschätzung, was du jetzt sagst, ne? Also, den anderen wertzuschätzen, ich denke auch sich selber wertzuschätzen, zu sagen, wie du es ja eben schon gesagt hast, ich darf Fehler machen, das ist absolut in Ordnung, aber die anderen dürfen auch Fehler machen.
Ja, und sie dürfen mir sie auch dann sagen, ja. Also im Sinne von, natürlich machen wir alle Fehler und manchmal ist es auch so, dass du als Führungskraft ja unangenehme Entscheidungen treffen musst. Du musst vielleicht auch Nein sagen, wenn alle, die zu dir kommen, mit dem Wunsch nach einer Gehaltserhöhung ab sofort ihr doppeltes Gehalt immer bekommen würden, dann würdest du das Unternehmen relativ schnell an die Wand fahren. Also das geht auch nicht. Und das wird vielleicht als Mitarbeiter dann aus Mitarbeitersicht möglicherweise auch als einen Fehler gesehen. Aber es ist trotzdem deine, in Anführungszeichen, richtige Entscheidung an der Stelle gewesen. Und das auseinanderzuhalten, also wo habe ich tatsächlich einen Fehler gemacht, meinetwegen im zwischenmenschlichen Kontakt, und wo habe ich eine unliebsame Entscheidung getroffen oder eine unangenehme Wahrheit verkündet, was meine Aufgabe als Führungskraft ist, was dann vielleicht nicht so besonders auf Gegenliebe stößt.
Also ich denke, das kann man bestimmt ja auch also gut jetzt also als Führungskraft so umsetzen, als Mitarbeiter genauso, also in der Kommunikation würde ich sagen, generell, mit meinen Mitmenschen, selbst im privaten Bereich. Ne? Auch da, denke ich, tut es auch gut, wertschätzend zu kommunizieren, die Welt auch mal aus den Augen des anderen zu sehen und vielleicht sich auch manchmal irgendwo so ein bisschen flexibler so im inneren Dialog auch miteinander umzugehen.
Ja, also im inneren Dialog und aber auch im äußeren Dialog. Also für Führungskräfte, finde ich, gibt es immer einen ganz guten Gradmesser, ob die Beziehung zum Mitarbeiter stimmt oder nicht. Und das Fremdwort dafür heißt Reversibilität, also Umkehrbarkeit. Mhm. Und das heißt sowas wie, darf mein Mitarbeiter oder dürfte mein Mitarbeiter eigentlich genau in dem gleichen Ton mit mir reden, wie ich jetzt gerade mit ihm spreche. Dürfte er mir also vielleicht auch inhaltlich das ähnlich sagen, so wie ich das sage, wobei völlig klar ist, wir reden zwar von Führen auf Augenhöhe, aber Führung ist ja immer mit einem Machtgefälle verbunden. Also das heißt, da gibt es nicht so ein, dass man irgendwie auf einer gleichen Ebene ist, sondern als Führungskraft hast du Möglichkeiten und Macht, die der Mitarbeiter eben nicht hat. Und dadurch bist du automatisch in einer übergeordneten Position. Aber das kann auf der zwischenmenschlichen Ebene eben sich sehr, sehr gut wieder angleichen. Und wenn ich also sage, okay, dürfte mein Mitarbeiter sich mir gegenüber so benehmen, wie ich mich ihm gegenüber jetzt benommen habe, dann stimmt die Beziehung in der Regel. Dann ist sie umkehrbar, reversibel dann.
Ja, also das finde ich einen ganz tollen Tipp quasi jetzt heute auch so zu mitnehmen. Mich generell so zu fragen, egal mit wem man auch eigentlich kommuniziert, muss ja nicht nur als Führungskraft sein, aber zu überlegen, so wie ich gerade mit jemand anderen kommuniziere, vom Tonfall, wie vom inhaltlichen Aspekt her, wäre das eigentlich okay, wenn der andere das mit mir macht.
Ja, genau. Super. Und wenn das geht, dann stimmt die Beziehung in der Regel.
Sehr schön. Frank, wenn du die Message jetzt von deinem Buch, von so Zuhörerinnen und Zuhörern so in ein, zwei Sätzen verpacken müsstest, so zum Mitnehmen, wie würde die denn lauten?
Dann wäre die Message, Menschen haben ein tiefes inneres Bedürfnis nach vertrauensvollen Beziehungen. Und das ist im Business nichts anderes als in der privaten Umgebung auch. Und Mitarbeiter oder Führungskräfte und Unternehmen, denen es gelingt, hier für Mitarbeiter sozusagen das zu bedienen, also denen es gelingt, mit Anstand und Ethik und Respekt ihren Mitarbeitern zu begegnen, die werden langfristig auch wirtschaftlich die Nase vorn haben.
Mhm, super. Du, und wenn man jetzt noch mehr über dich erfahren möchte oder dich kontaktieren möchte, wie geht das?
Ja, ich habe eine Homepage, die heißt www.frank-hagenow.com. Und das ist sicherlich so die erste Anlaufstelle für alles Weitere. Dort gibt es einen Blog mit Videos und mit Blogartikeln. Da gibt es ein paar Werkzeuge, die ich auch in meinem Buch habe. Also wenn es um Führen ohne Tricks geht, wenn es um schwierige Entscheidungen geht, dann herzlich eingeladen, da mal vorbeizuschauen.
Kann man da auch nochmal schauen. Okay, alles klar. Lieber Frank, dann muss ich sagen, also mir hat das Gespräch jetzt sehr viel Spaß mit dir gemacht. Ich danke dir dafür.
Danke sehr, gleichfalls.
Da warst und vor allem mit uns auch da dein Wissen geteilt hast. Ich denke, da ist jede Menge auch mit dabei, so zum Mitnehmen.
Fein, freut mich sehr. Vielen Dank.
Gerne. Ja, und dann möchte ich mich gerne für heute auch von Ihnen verabschieden. Ich hoffe, Ihnen hat diese Podcast-Episode wieder gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich sehr wie immer über eine positive Bewertung im jeweiligen Podcast-Portal freuen. Und klar, dürfen Sie natürlich auch anderen Menschen von dem Podcast erzählen. Das wäre super. Also, ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Episode wieder mit dabei sind und wünsche Ihnen bis dahin eine gute, erfolgreiche Zeit. Machen Sie es gut. Ihre Claudia Hubrich.
Zielführend, der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich. Claudia Hubrich ist Managementberaterin, Business Coach und Managing Partner von Consulting at Work. Sie berät seit mehr als 20 Jahren Menschen und Unternehmen, die sich entweder in Veränderungsprozessen befinden oder sich in solchen befinden wollen. In ihren Vorträgen, Coachings und Workshops gibt sie Impulse für mehr Klarheit, Motivation und Umsetzungskompetenz, damit sie das kleine oder große Stück Veränderung erreichen, welches sie sich wünschen. Und kostenlose Impulse, wie sie an ihr Ziel gelangen, finden sie auch unter www.claudia-hubrich.com. Schauen Sie gleich vorbei.